Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der alte Bauer war lange nicht mehr im Gottesdienst gewesen und dann besuchte ihn sein Pfarrer. Er wusste, dieser Mann war verbittert durch manches Unglück in seinem Leben. Und er fand einfach nicht mehr den Weg zur Gemeinde und zum Gottesdienst. Und dann saßen sie dort vor dem Kamin und schwiegen sich an. Der Bauer sagte nichts, der Pastor sagte nichts. Die Scheite im Kamin brannten hell. Und dann machte der Pastor Folgendes. Er nahm mit der Feuerzange ein brennendes Scheit aus dem Feuer und legte es auf die Steinplatte vor dem Kamin. Es rauchte noch eine Weile und glimmte, aber irgendwann war dieses Scheit dann verloschen. Und sie schauten weiter in den Kamin und es dauerte eine Weile und dann gab der Bauer sich einen Ruck und reichte dem Pastor die Hand und sagte, Herr Pastor, ich habe die Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht Flamme, sondern erkaltet. Ich werde wiederkommen. Der hatte gemerkt, ich brauche die Gemeinde. Und genauso geht es uns auch. Liebe Geschwister in Christus, wir brauchen die Gemeinde. So sagt es uns das Wort Gottes ganz deutlich. Und darum war Pfingsten nicht nur eine Fußnote in der Heilsgeschichte Gottes, sondern es war sozusagen die logische Fortsetzung von Himmelfahrt. Himmelfahrt ist Christus in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt zurückgegangen. Der hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist und der wird euch meine Nähe schenken und der wird euch zu einer Gemeinde zusammenfügen. Und ihr werdet nicht allein gelassen. Ich bin bei euch, unsichtbar, und die Gemeinde ist bei euch, sichtbar. Das war der Plan von Jesus. Natürlich, die Gemeinde kann niemals Christus ersetzen. Das ist völlig klar. Aber die Gemeinde kann Christus dienen. Und Christus kann und will durch die Gemeinde wirken. Und darum ist es so wichtig, dass unsere Gemeinden für Jesus brauchbar sind. Für Jesus verfügbar sind, verfügbar bleiben und immer verfügbar werden. Und zu diesem Zweck hat der Herr Jesus selbst seiner Gemeinde besondere Briefe geschrieben. Es gibt eine ganz besondere Kollektion von Briefen Jesu. Dass Paulus Briefe geschrieben hat und Petrus und Johannes, das ist uns bewusst präsent. Aber dass der Herr Jesus Briefe geschrieben hat, das wissen wir meistens nicht so, oder steht uns nicht so ständig vor Augen. Aber er hat es getan gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Da war der Herr Jesus Christus schon in Gottes ewiger Welt, aber er hat dem letzten lebenden Apostel Johannes Briefe diktiert. 7 an der Zahl, die sogenannten 7-Sendschreiben. Zu der Zeit liegt Pfingsten schon etwa 70 Jahre zurück. Man kann sagen, die christliche Gemeinde ist in die Jahre gekommen und da hat Jesus diese 7 Briefe diktiert. Er hat damit auch so eine Art Zwischenbilanz gezogen. Und der Apostel Johannes auf der Insel Patmos hat diese Briefe wörtlich empfangen von Jesus. Die richten sich ursprünglich an 7 spezielle Gemeinden dort im Bereich der heutigen Türkei in Kleinasien. Aber Jesus hat zugleich deutlich gemacht, diese Zwischenbilanz, die ist für alle Gemeinden wichtig, nicht nur für die 7. Was ich diesen 7 Gemeinden ins Stammbuch schreibe, daran müssen sich alle Gemeinden messen lassen. Und darum steht darin auch immer dieser Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden Mehrzahl sagt. Also nicht nur der jeweiligen Gemeinde sagt, sondern den Gemeinden. Und deswegen hat Jesus auch 7 Gemeinden angeschrieben. Das war kein Zufall. 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Und damit wollte er deutlich machen, das richtet sich an alle. An die Vollzahl der Gemeinden, die jemals über diese Welt gehen. Alle sind im Blick und alle müssen sich immer wieder diesen 7 Briefen Jesu stellen. Schon damals waren das offene Briefe. Die wurden zur Kenntnisnahme nicht nur an die betreffende, oben im Adressatenkreis stehende Gemeinde geschickt, sondern an alle 7 offene Briefe. Und sie wurden dann immer schneller und immer weiter in der Christenheit verbreitet, weil die Sorgen und Freuden, die in den einzelnen Briefen angesprochen werden, ja, früher oder später die Sorgen und Freuden aller Gemeinden sind. Pfingsten 2008 wollen wir nun einen besonderen Blick werfen auf die Gemeinde in Pergamon. Pergamon dort in Kleinasien. Wir haben vor einiger Zeit uns die Gemeinde in Ephesus genauer angeschaut. Wir werden immer wieder einen dieser Briefe hervorholen, besonders Pfingsten, um uns immer wieder daran auszurichten und daran zu prüfen, weil der Herr Jesus das auch für unsere Gemeinde geschrieben hat und diktiert hat. Lesen wir also, was der Gemeinde in Pergamon geschrieben wurde. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Und so hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten, mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist, also der Heilige Geist, den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, also auf dem Stein kann man sagen, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ein geheimnisvoller Brief. Pergamon, heute heißt die Stadt Bergama. Diese Stadt hatte besondere Kennzeichen, auf die sie besonders stolz war. In Pergamon wurde erstmals ein Schreibmaterial hergestellt, das Sie alle kennen, das bis heute den Namen der Stadt trägt, nämlich Pergament. Es war ein schöner Werbeslogan, Pergament aus Pergamon. Da war das nämlich entstanden, dieses Schreibmaterial. Aber in Pergamon wurde nicht nur viel geschrieben, sondern offenkundig auch viel gelesen. Es gab dort eine Riesenbibliothek mit etwa 200.000 Büchern. Hat man gefunden. Jedenfalls Reste davon. Tja, und dann wurde in dieser Stadt nicht nur viel gelesen, sondern es wurde auch viel gebetet. Und zwar zu allen möglichen heidnischen Göttern. Auch darin ist Pergamon ganz hochaktuell. Kulte, Sekten, religiöse Trips, alles wurde angeboten. Man betete zum Beispiel auch zu Zeus. In Pergamon stand ein riesiger Zeus-Tempel mit einem großen Opferaltar, wo dem Zeus Tieropfer gebracht wurden. Dieser Tempel gehörte zu den 7 Weltwundern der Antike. Und er zog Beter natürlich genauso an wie Touristen, das kann man sich vorstellen. Er war nicht der einzige Tempel, dort gab es viele Tempel in Pergamon. Und dazu gehört im weitesten Sinne auch der sogenannte Schrein des Asklepios. Asklepios oder Esculap, das galt als der Gott der Ärzte. Und das Zeichen für diesen Gott Esculap haben Sie alle schon gesehen. Das ist nämlich eine Schlange, die sich um einen Stab windet. Um diesen sogenannten Esculap-Stab. Ich habe Ihnen dort oben auf dem Zettel mal eine Münze aus Pergamon abgedruckt. Und da sehen Sie das. Die Schlange windet sich um den Stab. Das soll angeblich eine göttliche Schlange sein. Überlegen Sie, in der Bibel hat sich der Satan einer Schlange bedient. Und hier in diesem heidnischen Kult ist die Schlange dann plötzlich göttlich. Die windet sich um einen vermeintlich heiligen Baum und wird verehrt. Das ist ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der religiösen Götterkulte und Angebote dort in Pergamon. Also diese Stadt boomte mit Religion. Und dann kam zu den ganzen heidnischen Kulten noch ein weiterer Gott dazu, der unbedingt angebetet werden musste. Und das war der jeweilige Kaiser von Rom. Kleinasien war ja römische Provinz. Und Pergamon war nun ausgerechnet die Landeshauptstadt dieser Provinz. Das kam also noch dazu. Und hier stand ein extra großer Tempel, den die Römer dort errichtet hatten für ihren Kaiserkult. Dort musste, wie gesagt, der römische Kaiser als Gott verehrt werden. Und das war dramatisch. Ja, die anderen Tempel, die konnte man mehr oder minder freiwillig aufsuchen. Da galt so etwas wie ein religiöser Pluralismus. Aber hier beim Kaisertempel, da gab es kein Pardon. Da gab es kein Pardon. Von den heidnischen Kulten konnte man sich noch einigermaßen abgrenzen. Natürlich wurden auch da die Christen schief angesehen, wenn alle in die Tempel rannten und sie machten da nicht mit. Aber das ging noch. Aber wer das Kaiseropfer verweigerte, der begab sich in Lebensgefahr. Das war das große Problem. Und wir fragen uns natürlich, wie hat die Gemeinde in Pergamon das ausgehalten? Und wir sehen, was Jesus hier schreibt. Jesus stellt dieser Gemeinde ein großartiges Zeugnis aus. Und das ist die erste Lektion, die wir auch für uns lernen wollen. Er sagt, du hast die Wahrheit festgehalten. Und das ist das Erste, was wir festhalten. Die Wahrheit festhalten, darum geht es. Das wollen wir auch. Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also selbst, als es ganz, ganz eng wurde, du hältst an meinem Namen fest und du hast den Glauben nicht verleugnet. Das ist das Erste, was wir lernen wollen. Die Wahrheit festhalten, liebe Mitchristen. Diese Gemeinde, die war mutig. Und das Bekenntnis bedeutete nicht nur, dass sie sagten, wir glauben an Jesus. Das hätte sich vielleicht noch so ganz gut gemacht im religiösen Pluralismus jener Tage. So als weiteres Gewürz in der religiösen Suppe hätte man sagen können, ja. So, das ist noch der christliche Senf dazu. Ein bisschen Jesus-Farbtupfer passt auch noch hinein in die religiöse Soße. Sonst so ein weiterer Frömmigkeitsstil, der eine glaubt an Zeus, der andere an die Athena, der nächste an Asklepios, okay, und der vierte dann vielleicht an Jesus Christus. Ist ja nett. Und alle gemeinsam verehren den römischen Kaiser, wenn ihnen ihre Ruhe und ihre Gesundheit lieb ist. So wäre es gegangen. Aber genau darauf haben sich die Christen eben nicht eingelassen, denn sie wussten ja, Jesus hatte gesagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Ich bin die einzige Rettung. Und sie haben diese Wahrheit festgehalten mit brennenden Herzen und mit Leidenschaft. Die Wahrheit festhalten. Liebe Leute, das ist auch unsere große Aufgabe. Du hältst an meinem Namen fest, sagt Jesus. Und der Name steht für die ganze Person. Wir werden nächsten Sonntag sehen, wie Petrus predigt, es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden können. Kein anderer Name, das heißt keine andere Person. Alleine und einzig der Herr Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft heute. Und diese Position schließt immer auch eine Negation, eine Abgrenzung ein. Jesus ja, und das heißt, alle anderen Wege führen nicht zum Ziel. Und dadurch waren die Christen unbequem und dadurch hatten sie es unbequem in dieser Gesellschaft dort. Im religiösen Pluralismus der antiken Gesellschaft hatten sie es ganz, ganz schwer. Und genau das ist unsere Situation in unserer postmodernen Gesellschaft. Das kann man fast eins zu eins übersetzen. Solange wir nur sagen, dass wir Christen sind, wird sich kaum jemand dran stören. Heute nicht mehr. Vor 30 Jahren noch eher, aber heute nicht mehr. So wie mir das ein gestandener Mann erzählte, der Christ geworden war. Und dann hat er das seiner Familie berichtet, so im größeren Familienkreis. Und die haben das ganz positiv aufgenommen, haben gesagt, Mensch, das finde ich gut, dass du so einen festen Glauben hast, so schön, dass du jetzt den Weg für dich gefunden hast. Ist ja alles wunderbar. Nur fang jetzt bloß nicht an zu missionieren. Ja, sie haben gesagt, also behaupt jetzt bloß nicht, dass wir alle an diesen Jesus glauben sollen. Lass uns damit bitte in Frieden, bitte keine Mission. Behaupte bloß nicht, dass das der einzige Weg sei, der zum Ziel führt. Das ist fanatisch. Das bitte nicht. Und diese Haltung ist typisch. Wir Christen, wir dürfen gerne im allgemeinen Chor so unsere Stimme erheben und ein bisschen mitsingen. Aber solange wir behaupten, Jesus ist der einzige Weg und die Bibel sagt die Wahrheit, die Bibel sagt verbindlich die Wahrheit, auch über bestimmte ethische Fragen, was Ehe bedeutet, wie wir mit Abtreibung umgehen sollen, was Gott zum Problem der Homosexualität sagt, sobald wir da eindeutig Position beziehen, stoßen wir auf massiven Widerstand. Wahrscheinlich haben Sie gehört von den Angriffen gegen jenen christlichen Kongress in Bremen letztes Wochenende. Nun, man kann sicherlich einige kritische Anmerkungen zu dieser Veranstaltung dort in Bremen machen. Das ist auch teilweise schon ganz schön von der postmodernen Spaßkultur angehaucht. Aber immerhin, und das muss man festhalten, es wurde öffentlich in Erinnerung gerufen, für welche ethischen Positionen die Christen stehen. Es wurde deutlich Position bezogen im Hinblick auf die Frage der Abtreibung, der Homosexualität, der Ehe. Und die Christen haben gesagt, wir sind überzeugt, das ist die Wahrheit. Und das haben einige Zeitgenossen kaum ertragen können. Es hat Demonstrationen gegeben, es hat gewalttätige Übergriffe gegeben, es wurden Christen aus der Straßenbahn rausgezerrt, es wurden Leute bedroht, mitten in Bremen. Es hat massiven Widerstand gegeben. Man kann sagen, nun gut, das waren Chaoten, die das gemacht haben. Einige Linke und Autonome und so, das stimmt schon. Aber bitte, sie bekamen auch indirekt ganz schön Rückenwind von öffentlichen Vertretern. Etwa, wenn der Bürgermeister Börnsen dort in Bremen durchaus im Vorfeld Verständnis für die Kritiker zeigte und große Fragezeichen gegenüber dem Christeville dokumentierte. Das ist also alles gar nicht so fern. Natürlich, in Pergamon war es noch wesentlich schlimmer, das müssen wir zugeben, weil die Luft dort noch dünner geworden war inzwischen. Aber die Christen haben sich nicht auf faule Kompromisse eingelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch dort manchmal die Frage aufkam, ach, können wir nicht beim Kaiseropfer so einen kleinen Trick machen, dass wir unsere Diener hinschicken oder irgendwie, wir glauben ja sowieso nicht an ihn und das weiß Gott ja, dass wir nicht an den Kaiser glauben. Und was ist da schon so schlimm, wenn wir mal der Form halber vielleicht so ein kleines Räucherstäbchen anzünden dort am Kaiseraltar und dann leiern wir noch so das Gebet darunter, dass der Kaiser der Gott ist, wir glauben es ja sowieso nicht, das kann doch so eine große Sünde nicht sein. Vielleicht hat es solche Überlegungen gegeben in Pergamon. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, sie haben sich nicht durchgesetzt. Sie wurden nicht die Linie dieser Gemeinde. Pergamon war treu. Treu. Was von diesem Antipas hier gesagt wird, das gilt für die ganzen Gemeinden. Sie waren ein treuer Zeuge und das betont Jesus. Und diese Treue kam die Christen teuer zu stehen. Es war eine teure Treue. Unsere Treue wird erst getestet, wenn sie teuer wird. Erst dann wird sichtbar, was sie wirklich wert ist. Und Jesus sagt, ich sehe das, dass du die Wahrheit festhältst. Ich weiß, da wo du wohnst, da ist der Thron Satans. Also Sie müssen wissen, haben wir schon gesagt, Pergamon war die Landeshauptstadt. Und Pergamon war von daher auch der Hauptsitz der Staatsreligion. Dort hat es den ersten großen römischen Tempel im Bereich Asiens gegeben, 29 vor Christus, zu Ehren des Augustus erbaut. Es war wirklich das Zentrum der staatlichen Zwangsreligion geworden dort. Und von daher war es für die Gemeinde da besonders schwer. Und Jesus macht deutlich, letztlich steckt natürlich der Teufel dahinter. Das eigentliche Problem, mit dem du zu tun hast, sind gar nicht mal die römischen Soldaten, ist nicht mal der römische Kaiser, sondern überall, wo dem lebendigen Gott die Ehre streitig gemacht wird. Liebe Leute, da steckt der eine dahinter, der uns von Gott wegziehen will, der uns von der Rettung wegziehen will. Dahinter steckt der eine, der will, dass der Himmel möglichst leer und die Hölle möglichst voll ist. Und das ist der Teufel. Jeder Götzendienst freut den Teufel. Jeder religiöse Weg, der von Jesus ablenkt, egal welches andere Etikett da draufsteht, ist in den Augen des Teufels ein guter Weg. Und so war es hier im Pergamon. Die Gemeinde war zahlenmäßig natürlich eine verschwindende Minderheit. Sie war umgeben von starken weltanschaulichen Strömungen. Sie wurde angegangen von allen Seiten. Aber sie hielt die Wahrheit fest. Und das ist das großartige Zeugnis, das Jesus ihr hier ausstellt. Und darin ist sie für uns ein so ermutigendes Vorbild. Und sie hielt die Wahrheit fest, bitteschön, nicht im stillen Winkel. Da, wo es keiner merkte. sondern sie hielt die Wahrheit fest in der offenen Feldschlacht, in der direkten Konfrontation. Das ist ein Unterschied. Und Jesus hat das nicht übersehen. Er hat gesagt, da ist die Hochburg des Teufels, wo du dich aufhältst, und du bist trotzdem nicht eingeknickt. Du bist trotzdem nicht eingeknickt. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, dort umgebracht wurde. Antipas war wahrscheinlich einer der führenden Köpfe dieser Gemeinde, und den haben sie als ersten abgeholt. Und eine Quelle berichtet, dass sie ihn verbrannt haben, und zwar auf besonders fiese Weise. Sie haben ihn in so eine Wanne wahrscheinlich hineingepackt, ein Stier aus Messing. Und dann haben sie unter dieser Wanne Feuer gemacht. Und dann haben sie gewartet, bis er tot war. Das war so der erste tödliche Warnschuss. Das erste Donnergrollen der herannahenden Christenverfolgung. Das haben sie dort in Pergamon erlebt. Aber sie haben ihre Fahne nicht eingezogen. Sie haben das Bekenntnis zu Jesus nicht aufgeweicht. Sie sind nicht in Verhandlungen eingetreten mit den Römern und haben so eine Art Gentleman Agreement ausgekungelt. Diplomatie in Glaubensfragen ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Und sie sind übrigens auch keine Koalition eingegangen mit den anderen Religionen. Sie haben nicht gesagt, Religion vereint euch gegen den Kaiserkult und seinen Anspruch. Religiöse Freiheit gegen römische Bevormundung. Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich nicht mit den Dienern der Götzen zusammengetan, sondern sie haben diese Einsamkeit, mit der sie als Christengemeinde dastanden, akzeptiert. Sie haben die nicht gesucht, diese Einsamkeit, aber sie haben sie ertragen, weil sie wussten, einer mit Jesus ist immer in der Mehrheit. Und das ist auch die Frage an uns. Wir suchen gern den Kontakt zu all den Christen, mit denen wir einmütig in die gleiche Richtung ziehen können. Aber wie weit sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir insgesamt als Gemeinde Jesu in dieser Welt und in dieser Gesellschaft ziemlich einsam dastehen? Wissen Sie, es ist der große Irrtum der Volkskirchen gewesen. Und inzwischen haben sich immer mehr Freikirchen diesem Irrtum angeschlossen. Dass sie zu sehr darauf gesetzt hat, und jetzt viele Freikirchen genauso, von der Gesellschaft anerkannt zu sein. Darauf war man dann besonders stolz, wenn man einem Bürgermeister kam, um ein Grußwort zu sprechen. Und man hat manchen Preis dafür bezahlt. Aber der Preis, den die Gesellschaft fordert, ist zu hoch. Weil man letztlich von uns fordert, den Anspruch Jesu aufzugeben. Ich weiß noch genau, wie ich in Osnabrück beim offiziellen Anlass in unserer Gemeinde über die Einzigartigkeit Jesu predigte und sagte, dass auch jeder Moslem und jeder Buddhist sich diesem Anspruch werde beugen müssen. Und anschließend fuhr mich der Oberbürgermeister Osnabrücks schwer an und sagte, sie gefährden den Frieden in ihrem Stadtteil. So, das habe ich noch nie gehört, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, wenn das Schule macht, was Sie jetzt sagen, dann ist genau wieder der Anlass gegeben, der damals die bekennende Kirche nötig gemacht hat. Verstehen Sie, wir dürfen nicht auf Zustimmung der Gesellschaft bauen. Es kann sein, dass wir die manchmal kriegen, dass uns Leute freundlich gesonnen sind, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten. Dann dürfen wir es gerne mitnehmen und uns darüber freuen. Aber wir dürfen dafür keinen geistlichen Preis zahlen. Sondern der Herr Jesus hat uns den Auftrag gegeben, die Wahrheit festzuhalten. Und das haben sie in Pergamon gemacht. Sie sind immer wieder zurückgekehrt zu ihrem festen Bekenntnis. Jesus ist der Herr und nicht der römische Kaiser. Jesus ist Gott und nicht Zeus oder Athene oder Esculap oder wer auch immer. Das war Pergamon. Eine Sturmburg gegen den Zeitgeist. Aber sie waren auch gefährdet. Jesus sagt, du wohnst da, wo der Thron des Satans ist. Und schauen Sie, natürlich hat der Satan nur ein Interesse an bekennenden Gemeinden im weitesten Sinne. Die anderen, die sowieso sich schon angepasst haben, die stören ihn ja nicht so sehr. Das sind eher nützliche, ich sag's jetzt in den Augen des Teufels, das sind eher nützliche Idioten in den Augen des Teufels. Aber dort, wo eine Gemeinde die Wahrheit festhält, da ist sie für den Teufel ärgerlich und da ist sie für ihn auch interessant. Da ist sie ihm ein Dorn im Auge. Und deshalb hat er die in Pergamon nicht in Ruhe gelassen. Er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Und die Gefahr kam von einer Seite, mit der keiner gerechnet hatte. Die Gefahr in Pergamon, die kam nicht von außen, sondern sie kam von innen. Und deshalb war es eine schleichende Gefahr. Eine Gefahr, die Jesus jetzt hier in den nächsten Sätzen anspricht. Er sagt nämlich, aber einiges habe ich gegen dich, Vers 14. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Und so hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Die Lehre Biliams, die Lehre der Nikolaiten. Und da heißt es, du hast Leute dort. Verstehen Sie, in dieser Gemeinde gab es Leute, die verbreiteten falsche Lehren. In ihren Worten und in ihrer Lebensführung haben sie die Bibel an bestimmten Punkten in Frage gestellt. Es waren offenkundig nur Einzelne, wir wissen nicht mal wie viele. Jesus sagt nicht, dass es die Mehrheit der Gemeinde ist. Jesus sagt schon gar nicht, dass es die Gemeindeleitung ist, die diesen falschen Lehren anhängt. Aber die Leitung der Gemeinde und die ganze Gemeinde hat einen großen Fehler gemacht. Sie haben die falsche Lehre und die falschen Lehrer gewähren lassen. Das war ihr Problem. Sie haben einfach zugeschaut. Sie haben nicht mitgemacht, sie haben das nicht gefördert, aber sie haben es auch nicht verhindert, sie sind nicht eingeschritten, sie haben das nicht mit geistlichen Mitteln bekämpft. Sie haben es alles laufen lassen. Und darin lag das Problem. Und das ist die zweite Lektion für uns. Wir sollen nicht nur die Wahrheit festhalten, sondern zweitens, wir sollen auch den Irrtum fernhalten. Das ist das Zweite, den Irrtum fernhalten. Was war denn das mit der Lehre Biliams? Nun, das kann man im Alten Testament nachlesen. Da hat der Biliam eine ziemlich miese Rolle gespielt. Er hat nämlich dem König der Moabiter für viel Geld einen entscheidenden Tipp gegeben, wie er das Volk Israel vom Weg Gottes abbringt. Und er hat es sinngemäß so gesagt, er hat gesagt, wenn du sie direkt angreifst, dann wehren sie sich bis zum Letzten. Nein, du musst das anders machen, so von hinten durch die Brust ins Auge. Lade sie zu einem religiösen Fest ein. Ein ökumenisches Fest für Moabiter und Juden, ein heidnisches Götzenfest, das ist natürlich gegen ihr erstes Gebot, aber sorg dafür, dass sie was zu essen haben. Und sei freundlich und natürlich, wenn sie mit essen wollen, müssen sie auch erstmal dabei sein, während ihr dann euer Götzenopfer bringt. Da werden sie schon mal so ein bisschen angewärmt und dann esst ihr und dann fließt der Alkohol und eure hübschen Mädchen, die werden dann vielleicht den Rest besorgen. Wer gegen das erste Gebot verstößt, der ist auch beim sechsten dann nicht mehr so zimperlich. Wer beim Götzenopfer mitmacht, macht vielleicht auch noch den Seitensprung. Und so zieht er sie weg, Schritt für Schritt, immer mehr von Gott. Und sie denken, sie nehmen sich einen kurzen Urlaub von Gott, aber sie kommen nicht mehr zurück. Das war die Lehre Biliams. Biliam propagierte die Vermischung zwischen Gottesleuten und Heiden. Biliam propagierte die Aufweichung der Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Ein bisschen Sünde ist nicht so schlimm. Seid nicht ganz so streng, trennt euch bitte nicht so rigoros von eurer Umwelt ab, flirtet ein wenig mit den Religionen, seid nicht so eng, seid nicht so verbohrt, seid nicht so übermäßig konsequent. Ein bisschen lockerer bitte, ja? Ein bisschen weniger fanatisch. Ein bisschen weltlicher. Das ist doch wohl möglich. Das wird euch gut zu Gesicht stehen. Und es wird euch so menschlich machen. Und die Nikolaiten, die hieben genau in die gleiche Kerbe. Vers 15. Du hast auch Leute, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten. Die Nikolaiten, das kann man geschichtlich einigermaßen gut nachvollziehen. Sie predigten im Grunde genommen gegen die Abgrenzung der Christen. Das passte wunderbar mit der Botschaft Biliams zusammen. Gegen die Abgrenzung der Christen. Ja, mal so unverbindlich beim Götzenopfer im Tempel dabei sein. Na ja, warum nicht? Ihr müsst euch doch ein eigenes Urteil bilden. Und ein eigenes Urteil bilden kann man sich nur, wenn man selber mal mitgemacht hat. Sonst könnt ihr gar nichts dazu sagen, ja? Und wenn ihr dann schon da seid im Tempel, gut, vielleicht mal ein kleiner Besuch bei einer der Damen, die dort ihren Dienst tun. Das wird euch auch nicht gleich umhauen. Wittert bitte nicht hinter allem gleich den Teufel. Ja? Seid nicht so schnell mit euren Verbotsschildern, ja? Und die Sache nun mit dem Kaiseropfer, überfordert euch nicht. Leute, ihr wollt da so stark eure Linie durchziehen, aber überfordert euch nicht, überfordert eure Jugendlichen nicht. Jesus weiß ja, dass ihr nicht an den Kaiser glaubt. Also nun, notfalls zündet er mal so ein kleines Räucherstäbchen an. Was macht's schon? Und höchstwahrscheinlich, so vermuten die Forscher hatten die Nikolaiten auch eine ganz gute Parole, um ihren schiefen Kurs scheinbar christlich zu begründen. Wissen Sie, wie die das nannten? Christliche Freiheit. Das kennen wir alles, ja? Sie sagten, wir sind doch von Jesus befreit und deswegen wollen wir doch nicht so gesetzlich sein. Er vergibt uns doch unsere Schuld, also müssen wir nicht so ständig auf der Hut sein. Das ist auch zwanghaft irgendwann. Das ist Gesetz. Wo bleibt die Freiheit? Und nun seid mal bitte nicht so arrogant. Und im Übrigen steckt ja sowieso nur Angst dahinter. Angst aufgrund eurer religiösen Sozialisation. Und ihr glaubt, ihr hättet die Wahrheit wirklich mit Eimern aufgenommen. Werdet endlich toleranter, sonst sehen in die anderen in euch nur noch die Hinterwäldler. Und irgendwann will keiner mehr was mit euch zu tun haben und dann steht ihr ganz allein da. Also jetzt schüttelt mal diese Knechtschaft der Bibelgläubigkeit ein bisschen ab. Wohlgemerkt, das hat nicht die Gemeindeleitung propagiert. Aber es waren Leute da, die das sagen durften, ohne dass es Konsequenzen hatte. Und so kam dieses Gedankengut durch die Ritzen hinein in die Gemeinde. Langsam, unmerklich, aber es kam. Und interessant wendet sich Jesus jetzt nicht an die kleine Gruppe, die das machte, sondern er wendet sich an die Verantwortungsträger, an die Gemeindeleiter und an die gesamte Gemeinde und sagt, Leute, ihr müsst was tun. Eure Schuld ist die fehlende Bekämpfung dieser Irrlehrer. Ihr müsst aber auch den Irrtum fernhalten. Warum habt ihr denn nicht Kraft, diesen Aussagen entgegenzutreten? Warum deckt ihr denn das nicht auf, diese Killerphrasen? Dass Gehorsam als Engel verteufelt wird, das ist eine typische Killerphrase. Dass Treue als Ängstlichkeit verunglimpft wird, das ist eine Killerphrase. Das müssen wir aufdecken, wo so etwas geschieht. Und schließlich können wir doch wohl unterscheiden zwischen dem, was Jesus sagt und was er nicht gesagt hat. Und wie ist das mit diesen hohlen Versprechungen eines freien, anziehenden Christseins? Was ist das denn, bitteschön? Was zieht die Menschen an? Jesus Christus zieht sie wirklich an, wenn sie echt angezogen werden. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen, hat der Herr gesagt. Also tretet dem entgegen. Wie sollen die Nikolaiten umkehren, wenn sie niemand warnt? Und vor allem, warum lasst ihr das zu, dass die Gemeinde mit diesem Gedankengut infiziert wird? Sie waren einfach zu vorsichtig in Pergamon. Vielleicht haben sie das auch gut gemeint. Vielleicht war das nicht nur konfliktscheu, sondern ich kann mir vorstellen, als die Gemeindeleiter diesen Brief bekamen, den sie da auch vor sich haben, da haben sie vielleicht gesagt, Mensch, wir haben es doch nur gut gemeint. Wir wollten doch nun nicht auch noch in unseren eigenen Reihen den Krach. Ja, das Bekenntnis nach außen, das ist schon schwer genug. Die Sache mit dem Kaiserkult und den anderen Religionen, das ist schon schwer genug auszuhalten. Und da wollen wir doch nicht noch die Diskussion im eigenen Hause. Und außerdem, diese Nikolaiten sind ja auch nur eine kleine Gruppe und sie glauben ja auch an Jesus. Und sie glauben ja auch, dass er ihre Sünden vergibt. Natürlich, sie sagen viel Falsches, aber wir können doch nicht alle Hasen gleichzeitig jagen. Wir können doch nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Das kann man irgendwo verstehen. Aber bei dieser Haltung haben sie eines übersehen. Je länger man die Nikolaiten im Inneren gewähren lässt, umso mehr werden sie sich ausbreiten. Umso mehr Gespräche werden sie führen, mal hier, mal da, mal dort eine kleine Verdächtigung, mal da ein kleiner Gedankenanstoß in die falsche Richtung. Sie werden schon irgendwann Proselyten anwerben. Sie werden das schon machen. Sie werden schon nicht dabei stehen bleiben, als kleine Gruppe ihrem Freiheitsverständnis zu frönen. Und es wird sich ausbreiten. Und das war die große Not in Pergamon. Die meisten hielten an Gottes Wahrheit fest, aber sie duldeten die Unwahrheit neben der Wahrheit und die Irrlehre neben dem Wort Gottes. Und sie machten damit letztlich gemeinsame Sache mit denen, die ein falsches Evangelium lehrten. Also, das sagt Jesus ganz deutlich. Ihr sollt die Wahrheit festhalten und ihr sollt den Irrtum fernhalten. Und jetzt sagt Jesus zum Schluss noch etwas, was jetzt zu tun ist. Was brauchen sie jetzt? Und das ist angedeutet in diesem Vers 16. Da sagt Jesus, tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Jesus sagt, ihr könnt das nicht so stehen lassen. Es muss jetzt was geschehen. Ihr müsst umkehren. Ihr könnt den Karren nicht weiterlaufen lassen. Ihr müsst jetzt lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ihr müsst es lernen, nüchterne, besonnene Urteile auch zu fällen. Nicht, weil ihr so vorschnell seid und so knüppelhart in eurem Herzen, sondern weil ihr die Bibel aufmerksam lest. Und dann müsst ihr eben diese Unterscheidung herausbekommen. Was sagt Gott und wo sind es nur menschliche Traditionen, die zur Debatte stehen? Ihr müsst jetzt fein unterscheiden lernen. Das ist eine schwere Verantwortung. Und wie geht das? Wie kann man fein unterscheiden lernen? Jesus spricht hier vom Schwert. Er sagt das ja schon im ersten Vers, im Vers 12. Das sagt der, der da hat, das scharfe, zweischneidige Schwert. Darum geht's. Verstehen Sie, was ist ein Schwert? Mit einem scharfen Schwert kann man sehr genaue und sehr feine Schnitte machen. Und Jesus sagt damit, dass er gründlich und genau hinsieht und dass er klar unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen echt und unecht, zwischen richtig und falsch. Jesus ist ein unbestechlicher Richter und er hat auch die Macht, sein Recht durchzusetzen. Also das Schwert steht für die klare Unterscheidung. Und Jesus hat auch seiner Gemeinde ein Schwert in die Hand gedrückt. Wenn Jesus von uns fordert, dass wir zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, dann muss er uns doch auch ausrüsten dafür. Ist doch klar, wenn wir durch den Nebel durchschauen wollen, dann brauchen wir auch Scheinwerfer. Und wenn ein Lehrer seinen Schülern nur krumme Lineale in die Hand drückt, die schon halb abgebrochen sind, dann kann ich erwarten, dass die gerade Linien zeichnen. Also Jesus muss uns auch ausrichten und ausrüsten. Und das hat er getan. Er hat uns die Bibel gegeben. Und an mehreren Stellen in der Bibel wird Gottes Wort auch als Schwert bezeichnet. Nicht mit dem wir andere ermeucheln sollen, sondern mit dem wir klare Unterscheidungen treffen sollen. Und darum geht's auch für uns, dass wir es lernen, dieses Schwert der Bibel immer besser zu gebrauchen. Und dazu müssen wir die Bibel studieren. Dazu ist uns die Bibelstunde auch so wichtig, dass wir lernen, mit diesem Schwert immer vertrauter zu werden. Natürlich können wir das noch nicht so wie Jesus. Denken Sie mal, mit welcher Souveränität der Herr Jesus dieses Schwert gebraucht hat, etwa in seiner Auseinandersetzung mit dem Satan in der Wüste. Da hat er sich immer gewehrt und da hat er die Sache immer zurechtgerückt mit dem Wort Gottes. Wir können das natürlich nicht so genial wie Jesus. Wir werden uns immer noch mal verschneiden, wir werden noch mal daneben schneiden. Wir können was übersehen, wir können was vergessen. Aber trotz all unserer Fehler und unserer Schwachheit ist die Bibel so scharf, dass sogar wir damit eine ganze Reihe von Fragen wirklich klären können. Und wir wollen uns darum bemühen und Gott darum bitten, dass er uns dazu auch die Kraft schenkt. Schauen Sie, man hätte das den Nikolaiten sehr gut sagen können. Leute, Freiheit ist nach der Bibel nur dort, wo ich mich an das Wort Gottes binde. Freiheit und Gehorsam sind Zwillinge. Das hätte man den Nikolaiten ganz klar aufgrund der Bibel sagen können. Oder ein anderes Beispiel dafür, wie weit Christen sich nicht mit Nichtchristen verbinden sollen. Das wurde möglicherweise auch in Pergamon diskutiert. Die Bibel macht sehr klar, dass ein Christ sich nicht mit einem Nichtchristen verheiraten soll. 2. Korinther 6, Vers 14. Das ist eine ganz klare Aussage, die wir aus der Bibel dafür gewinnen können. Genauso eindeutig regelt die Bibel einen anders gelagerten Fall, wenn zwei Leute schon verheiratet sind und einer kommt zum Glauben, erstmal nur einer. Dann soll der Ehepartner auf alle Fälle bei ihm bleiben und ihn bloß nicht verlassen, sondern hoffen und warten und beten, dass der Ehemann oder die Ehefrau auch noch zum Glauben finden. Also die Bibel gibt uns schon ziemlich viele, sehr klare Anweisungen, wie wir mit einzelnen Fragen umgehen sollen. Und hier geht es darum, dass wir diese Unterscheidungen herausbekommen im Hören auf das Wort Gottes, dass wir die Bibel studieren und dass wir dann auch den Mut aufbringen, im Sinne der Bibel zu handeln und zu entscheiden, dass wir Unwahrheit erkennen, dass wir ihr, soweit es uns möglich ist, jeden Fußbreit in der Gemeinde verweigern. Wir sind nicht unfehlbar als Menschen. Auch Gemeindeleitungen sind nicht unfehlbar. Da ist schon wichtig, dass es mehrere sind, die sich gegenseitig ergänzen und korrigieren können. Dann ist da die ganze Gemeinde und wir handeln miteinander aufgrund der Heiligen Schrift und wir wissen uns abhängig von Jesus Christus, dass er uns leitet, dass er uns vor Fehlern möglichst bewahrt und dass er selbst dort, wo wir trotz besten Willens Fehler begehen, dafür sorgt, dass diese Fehler dann doch entsprechend wieder bereinigt und repariert werden können. So sind wir angewiesen auf Christus. Spurgeon hat es mal wunderbar gesagt. Er hat gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass wir die Einheit in der Gemeinde am besten fördern, wenn wir die Wahrheit fördern. Es wird uns nichts nützen, wenn wir vereint sind, indem sich jeder unter die Irrtümer des anderen beugt. Wir sollen einander in Christus lieben, aber wir sollen nicht so vereinigt sein, dass wir außerstande sind, die Fehler des anderen und die eigenen Fehler zu erkennen. Nun reinigt das Haus Gottes und dann werden herrliche, gesegnete Zeiten kommen. Darum geht es. Und das war auch der Auftrag an die Leute in Pergamon. Reinigt das Haus Gottes, sorgt endlich für Klarheit, habt endlich den Mut hinzustehen, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und Jesus weiß, dass das schwer ist. Und darum gibt er am Ende den Pergamon-Leuten und uns genauso noch eine wunderbare Verheißung. Das steht hier in Vers 17 am Schluss. Da sagt er, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, also wer treu bleibt, wer mir folgen will, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Das ist ein ganz interessantes Bild. Überlegen Sie mal, verborgenes Manna, als Israel durch die Wüste ziehen musste, als sie nicht viel hatten. Womit wurden sie da gestärkt? Mit dem Manna, das Gott vom Himmel schickte. Und später hat Jesus dann gesagt, ich bin das wahre Manna vom Himmel. Und jetzt sagt Jesus so, wenn ihr treu seid, ich werde euch versorgen mit dem verborgenen Manna. Ihr werdet das oft gar nicht sehen, ihr werdet oft gar nicht merken, wo es herkommt. Aber ich werde dich versorgen, Gemeinde.
Ich werde dich stärken. Ich werde dafür sorgen, dass du unterwegs nicht verhungerst, geistlich nicht verhungerst und auch so nicht, dass du irgendwie durchkommst. Das verspricht Jesus uns, diese unsichtbare Himmelsspeise, mit der er seine Gemeinde auf Kurs hält und sie ermutigt und sie stärkt. Ich werde bei dir sein und ich werde dich versorgen, sagt Jesus. Und dann gibt er uns noch so eine zweite Verheißung, auch sehr geheimnisvoll. Und ich will dem, der also treu ist, geben einen weißen Stein und in dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Das ist ganz geheimnisvoll und da sind sich die Ausleger auch nicht ganz einig, was es unbedingt bedeutet. Aber so viel kann man, denke ich, sagen. Bei Sportwettbewerben bekamen die Sieger dort manchmal einen weißen leuchtenden Stein geschenkt. Und das war oft dann die Eintrittskarte für die Siegesfeiern nach dem Wettkampf. Und so könnte Jesus das meinen. Er könnte sagen, du hast die Eintrittskarte für die Siegesfeiern nach dem Wettkampf. Wenn diese Welt überstanden ist, wenn dann im Himmel das große Fest zur Ehre Gottes ansetzt. Aber es ist noch mehr gesagt. Auf dem weißen Stein steht ein Name. Ein neuer Name, den Jesus dem schenkt, der überwindet. Und dann wird noch dieser interessante Zusatz gemacht. Und diesen Namen kennt nur der, der ihn hat. Da wird eine besondere Vertrautheit, eine besondere Innigkeit ausgedrückt. So wie ja auch Eheleute manchmal füreinander einen Namen haben, den nur sie kennen und der in dieser Weise ihre besondere Verbundenheit ausdrückt und den kein anderer kennt. Und so dürfen wir das hier wohl verstehen. Jesus sagt, wer bereit ist, sich dem zu stellen, mit all seiner Schwachheit, der wird in einer ganz engen Verbindung mit mir sein. Der wird von mir gesehen, ganz genau. Und er wird mir vertraut sein. Und vielleicht heißt das sogar, dem werde ich in der Ewigkeit mal einen Ehrennamen geben, der diese besondere Verbindung zwischen ihm und mir deutlich macht. Also, der Hinweis auf die Ewigkeit und der Hinweis auf die besondere Verbundenheit, die Jesus uns mit sich selbst schenken will. Diese Zusage, mit der Brief schließt, die hat Jesus nicht nur der Gemeinde von Pergamon geschenkt, sondern die gilt uns genauso. Was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir brauchen diese Zusage. Liebe Geschwister, wir brauchen diese Zusage genauso wie die damals in Pergamon. Denn wir sind auch angegriffen. Gemeinde versteht sich niemals von selbst und bekennende Gemeinde schon gar nicht. Gemeinde versteht sich niemals von selbst nach dem Motto, einmal gut auf die Spur gebracht und wir wissen ja, wo es lang geht und wir haben jetzt alles geordnet und geregelt und unsere Gemeindeordnung ist auch dabei, gewissermaßen wieder auf die neueste Fassung gebracht zu werden. Und wir wissen ja, wo wir hinwollen und nun wird's schon laufen. Gemeinde versteht sich niemals von selbst, weil sie immer angegriffen ist. Und das wird hier in Pergamon so deutlich. Und darum brauchen wir es so sehr, dass der Herr Jesus Christus seine Hand über uns drüber hält. Und dass er uns wach werden lässt, immer wieder. Dass er uns Mut schenkt, wenn wir kleinmütig werden. Dass er uns aufrüttelt, wenn wir bequem werden. Dass er uns führt. Und so wollen wir uns heute, Pfingsten 2008, wieder ganz neu von dem Herrn Jesus darauf behaften lassen, dass wir die Wahrheit festhalten und dass wir den Irrtum fernhalten. Und dann wird Jesus auch uns diesen weißen Stein mit dem besonderen Namen drin geben. Dann wird er uns das Manna vom Himmel schenken. Und dann wird der Herr Jesus auch uns zu einer Sturmburg machen, in der noch viele Menschen Zuflucht finden, Orientierung finden sollen, Geborgenheit finden sollen, auch in dieser schweren Zeit. Und auch darauf dürfen wir uns verlassen. Er ist immer treu. Und das ist die absolute Gewissheit, die wir haben dürfen. Bei allen Ungewissheiten, die in uns liegen, in unserer Beständigkeit, in unserer Einsichtigkeit. Er ist treu. Und wir dürfen darauf bauen, was wir jetzt singen. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land, er lässt sie nicht verderben. Er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Amen.